Einen wunderschönen Tag auch von meiner Seite. Kloß im Hals, sorry. Ich muss zu viel Milch getrunken haben. Oder vielleicht auch nicht nur deswegen. Was die Seele bewegt, bewegt den Körper. Und was die Körper bewegt, bewegt die Seele. Das ist unser Thema heute. Und ich habe gedacht, das ist eine geniale Sache, dass Seele und Körper sich einander bedingen, Wechselwirkung zwischeneinander ist. Man kann unheimlich viel dabei entdecken, wenn man darüber nachdenkt. Und ich durfte mit Hans Jansen diese Woche zusammensitzen. Wir haben ja schon einige philosophische Ergüsse von ihm gehört. Mich hat das selber bewegt. Ich finde, es ist ein geniales System. Ich glaube, es kann uns unheimlich bereichern, wenn wir darüber nachdenken. Und das wollen wir jetzt tun. Zum einen, weil das eine nicht ohne das andere kann. Und wer meint, nur einer Sache von denen, Seele oder Körper, ist wichtig, der fällt irgendwo von der Seite des Pferdes und wird Schiffbruch erleiden. Ja, manche haben das schon versucht, die alten Griechen, da gab es Strömungen, die haben gesagt, Körper ist nicht so wichtig, die Seele ist wichtig, wie du lebst, ist total wurscht. Hauptsache, ja, Seele, Geist, das muss richtig in Ordnung sein. Bei den Hebräern, wo unser christliches Denken herkommt, da ist Seele und Geist eine Einheit und die Bibel hat das auch als Grundlage. Sie verwenden nicht immer Seele den Begriff, sondern mehr Herz, aber da kommen wir noch dazu. Und außerdem ist es spannend zu beobachten, wenn die einander beeinflussen, dann kann uns der Körper was über die Seele sagen und die Seele was über den Körper. Und das ist unheimlich spannend, wenn wir diesen Weg einschlagen und so mal denken lernen. Das alles wollen wir gemeinsam unter einem theologischen Aspekt stehen, denn ich bin kein Psychiater und ich bin auch kein Arzt, ich bin Theologe. Und deswegen gucken wir in die Bibel rein. Ne? Die anderen Profis können auch an anderer Stelle erfragt werden. Aber los geht's. Körper und Seele bedingen einander. Ich habe gedacht, ich gucke deswegen in die Bibel und bin beim Prediger hängen geblieben. Ja, Theologe, Prediger. Es gibt ein Buch, der Prediger Salomo, voller Weisheitssprüche. Und da bin ich aufs erste Teil gestoßen, nämlich Körper bewegt die Seele. Und da gibt es einen total starken Spruch, der wird öfters zitiert. Das Beste, was ein Mensch tun kann, ist essen und trinken und die Früchte seiner Arbeit genießen. Der hat sich viele Gedanken gemacht über Reichtum, über Ziele im Leben, über Weisheit. Das muss ein ziemlich weiser Mensch gewesen sein. Und das ist sein Fazit. Das Beste, was man tun kann, essen und trinken und die Früchte seiner Arbeit genießen, Leute. Das ist was total Körperliches. Essen, trinken und arbeiten. Vielleicht ist auch mal gut, was zu schaffen. Und dann hinsetzen und sagen, jupp. Hans Jansen würde sagen, ja, Amen. Das ist ein Spruch für einen Hinneck. Jetzt werde ich ihm um die Ohren hauen. Ja, ich kann das nicht leider auf Mecklenburg-Vorpommern. Aber Sie kennen das bestimmt. Genau das Phänomen. Ich kenne Leute, die werden seelisch, innerlich, von ihrem Gemüt her unausstehlich, einfach weil sie Hunger haben. Und die wissen auch darum. Und sobald sie etwas essen, verwandeln sie sich in liebevolle Wesen. Das ist was Körperliche, hat Einfluss auf die Seele. Der Körper, beeinflusst in diesem Fall die Seele. Und das ist bei vielen, vielen Dingen so. Manche meinen, ja, die sind ja in einem Gottesdienst, suchen nach der Nähe Gottes und sagen, Gott ist mir so fern und man müsste ihnen sagen, Leute, schlaft eine Runde, esst mal wieder was Gesundes. Und dann kommen die Kräfte und man denkt, oh ja, jetzt, ich habe das Gefühl, Gott kommuniziert wieder was. Was wir manchmal geistlich beurteilen oder wie auch immer meinen, es hat irgendwas seelische Vorgänge, liegt eigentlich am Körper. Und in dem Fall hilft frische Luft, vielleicht mal was Süßes, was Leckeres essen. Bewegung wird oft zitiert. Einen Kaffee trinken, Holz hacken oder halt arbeiten. In der Seelsorge übrigens ist es doch auch manchmal so. Manchmal helfen keine Worte und nichts. Und manchmal ist das Beste, dass jemand kommt und einem den Arm um die Schulter legt. Einen in den Arm nimmt, was rein körperlich ist. Und es hat viel mehr Auswirkungen auf mein Innenleben als so mancher guter Tipp. Wir kennen das, Körper beeinflusst Seele. Und ich glaube aber, wir verrennen uns manchmal da ein wenig. Weil das ist die Schraube, an der wir am schnellsten und am liebsten drehen. Körper. Irgendwas stimmt nicht, Stress, wie auch immer. Ich bin müde, ich bin K.O. ausgebaut, Kaffee. Und dann geht es wieder. Oder ja, Aspirin schlucken, dann muss es wieder her. Wir nehmen Medikamente, wir nehmen irgendwelche anderen Sachen, die uns motivieren. Wir rennen zur Physiotherapie, habe ich die letzten Wochen auch gemacht, weil wir an Verspannung leiden. Aber wenn die Verspannung von irgendwelchem inneren Druck kommt, ja, dann freut sich der Physiotherapeut. Nee, wie senkt man das? Ah ja, der Therapeut. Ja, ja, das ist der Kloß im Hals. Der Therapeut freut sich natürlich darüber, aber vielleicht ist das Problem ja ganz woanders. Also, ich glaube, manchmal ist es, wenn wir nur an der Schraube des Körpers drehen, dann bearbeiten wir nur die Symptome. Und das ist die Gefahr dabei. Und die Grundlage ist eigentlich woanders, nämlich in der Seele. Und dann kann der Körper nicht mehr nur oder noch in einem begrenzten Maße Einfluss darauf nehmen. Die Gefahr dabei ist, dass wir von diesen körperlichen Sachen, die wir trainieren, sei es Sport oder sei es was auch immer, Medikamente, die uns erstmal scheint helfen, sogar abhängig werden können. Abhängig werden können, weil das Problem viel tiefer sitzt. Und wir müssen immer wieder drehen, immer wieder drehen, immer wieder drehen. Und dann merkt man, nee, wir müssen mal gucken, wie die Seele auf dem Körper wirkt oder was in der Seele eigentlich abgeht. Ich habe weitergeguckt in der Bibel. Es gibt noch mehr Weisheitsliteratur. Es gibt nämlich ein Buch, die Sprüche. Und als ich die Sprüche gewälzt habe, habe ich festgestellt, die Bibel geht viel mehr auf diesen Zusammenhang ein. Wenn sie Körper und Seele zusammen nennt, dann redet sie ganz oft von der Wirkung der Seele auf den Körper. Und das sieht dann folgendermaßen aus. Seele bewirkt Körper. Ein fröhliches Herz tut dem Leibe wohl, aber ein betrübtes Gemüt lässt das Gebein verdorren. Harte Worte, aber wer kennt das nicht? Und geht sogar so weit, dass wenn er, nächste Zitat, wer ein mutiges Herz hat, weiß sich auch im Leiden zu halten, wenn aber der Mut da niederlegt, wer kann es tragen? Mut ist hier nicht nur die Tapferkeit, Mut beinhaltet ganz viel, das ist überhaupt eine Zuversicht, ein zuversichtliches Denken. Und er sagt, selbst wenn wir leiden, vielleicht sogar körperlich leiden, aber ein mutiges Herz haben, die Seele fit aufgestellt ist, dann nehmen wir das vielleicht gar nicht so als Leiden wahr. Ganz oft der Gedanke von der Seele hin zum Körper. Wie kriege ich denn ein mutiges Herz? Wie kriege ich denn ein fittes Gemüt, ein zuversichtliches Gemüt? Oder man könnte ja auch mal andersrum fragen, was ist, wenn der Körper was über meine Seele aussagt? Ja, bei Hans Jansen hat man ja vorhin nicht super Versuche. Was ist, wenn die Symptome was über meine Seele aussagen, wie, was braucht denn die Seele dann eigentlich? Was ist denn das, wonach die Seele sucht? Ne? Vorhin hat man das Hexenschuss oder wenn er was auf den Magen drückt oder was auch immer. Und ich dachte, ich kann nicht alles durchgehen. Wie gesagt, ich bin Theologe. Aber ein paar Sachen, drei exemplarische Punkte will ich bringen. Und gerade bin ich ein Theologe, der ab und zu in der EM unterwegs ist und EM-Spiele verfolgt. Ja, die Europameisterschaft wurde ja ganz klassisch weggelassen vorhin, ganz großes Tennis. Ich studiere das und gucke das, was das mit der Seele zu tun hat. Fußball scheint eine körperliche Angelegenheit zu sein, aber hat viel mehr mit seelisch-innerlichen Vorgängen zu tun, glaube ich, als wir es denken. Da ist zum einen, ist mir eines aufgefallen. Neulich im Spiel gegen Polen standen sich Boateng und Lewandowski gegenüber. Und ich habe mir natürlich sagen lassen, ich bin nicht so der Profi, die spielen eigentlich im selben Verein, nämlich bei Bayern München. Und jetzt stehen sie sich gegenüber und müssen gegeneinander spielen. Das ist doch voll die Herausforderung, dachte ich. Die müssen umschalten. Jetzt der andere Feind. Naja, nicht Feind, aber Gegenspieler. Und dann noch was mich beschäftigt hat, wenn ich darüber nachdenke, wenn die Menge tobt, das beeinflusst doch unheimlich die Spieler. Und was mich noch mehr nervt, wenn sie alle pfeifen. Was macht denn ein Spieler, wenn da tausende Leute einen auspfeifen? Und da ist mir eines deutlich geworden, ein Spieler muss genau wissen, für wen er spielt, für wen er lebt, wer seine Leute sind, auf welche Stimmen der überhaupt zu hören hat und auch wer jetzt für ihn ist und wer ihm mit ist. Unser Seele, das kann man gut übertragen, unserer Seele geht es gut. Geht es gut, wenn wir wissen, für was wir leben. Wer dein Verein ist. Manche versuchen auf sämtlichen Hochzeiten zu tanzen. und können sich nicht entscheiden. Und das zerreißt sie, weil sie versuchen, auf jede Stimmung und jedes alles einzugehen. Und manchmal müssen wir einfach Entscheidungen treffen, das ist jetzt mein Part. Arbeit, Familie, welche Gemeinde? Treffen Sie eine Entscheidung. Und es wird Ihnen in vielen Bereichen Ihrer Seele gut tun. Klare Linie zu fahren. Das ist meins, dafür bin ich und die sind auch für mich. Manchmal ist es aber auch, dass dieser Verein, in dem wir sind, vielleicht mit Werten hantiert, die wir nicht mehr können. Vielleicht eine Arbeitsstelle oder woanders, ein Freundeskreis. Und eigentlich leidet meine Seele daran und ich merke es. Und ich habe nicht den Mut zu sagen, das ist nicht mehr meins, ich wechsle. Und die Seele leidet und leidet und leidet. Und dann versuche ich es natürlich auf dem Körperebene auszuteilen. Nee, ich muss mehr joggen gehen oder was auch immer. Wird nicht gehen, vielleicht brauche ich dann einfach eine mutige Entscheidung. Raus, weg, Team wechseln. Für was lebe ich? Für wen lebe ich da eigentlich? Aber okay, gucken wir weiter. Was lernen wir noch so vom Fußball über die Seele? Noch was ist mir aufgefallen. Ach ja, wenn wir wissen, für wen wir leben. Ich hatte das ja noch hier schön dokumentiert. Fußball ist vielleicht ein Männersport auch, ist ja nicht mehr nur ein Männersport, weil er so simpel ist. Es gibt eine wichtige Sache, das Runde muss ins Eckige, das ist ganz klar. Es gibt eine Aufgabe und dem versuchen alle nachzukommen. Und ich glaube, das hilft der Seele. Es tut gut, wenn wir wissen, was unsere Aufgabe ist in all dem. Vielleicht wissen wir das große Bild und wissen, für was wir sind, aber wir wissen manchmal nicht, was unsere alltäglichen oder kleinen Schritte sind, unsere Aufgaben, für die wir jetzt anzupacken haben. Wieder dieselbe Challenge. Was ist meine Aufgabe? Unsere Seele tut es gut, wenn wir wissen, was unsere Aufgabe ist. Beim Elfmeterschießen ist das ganz entscheidend. Durfte ich jetzt drüber lesen. Das ist total spannend, wenn ich, sobald ich an was anderes denke, was andere Leute denken, was ich noch zu tun habe, wenn ich den Torwart versuche einzuschätzen oder was auch immer, es geht in die Hose. Ich muss wissen, was meine Aufgabe ist, um das Ding da reinzukriegen. Und ich glaube, so ist es in unserem Leben ganz oft. Wir wissen nicht, was unsere Aufgabe ist. Es gibt Leute, die irren umher. Ihr Geist ist schläfrig und müde, weil sie einfach keine Aufgabe haben. Vielleicht trauen sie sich die nicht zu, das kann schon sein. Es kann verschiedene Gründe haben. Aber sie haben nichts ergriffen, haben nichts zu ihrer Aufgabe gemacht. Und das gibt Trägheit, Frustration, ein Umherirren. Noch eine Sache. Die Spieler spielen, geben ihr Bestes, das stimmt. Aber der eigentliche Checker steht doch da am Rand. Er hat den Überblick. Und er entscheidet, welche Strategie gefahren wird. Seine Aufgabe ist es, den Gegner einzuschätzen und deswegen die Aufstellung zu machen. Er kitzelt die Stärken heraus und weiß um die Schwächen der Spieler und setzt sie deswegen ein. Und er ist der Coach. Und es ist total wichtig, dass die Spieler mit dem Coach verbunden sind und in Verbindung sind und nicht ihr eigenes Ding machen. Die Stimme von außen, die da kommt, die ist manchmal so wichtig in unserem Leben, genauso wie für den Spieler, den Fußballspieler. Die Coach-Stimme. Vielleicht schreit ihre Seele nach einem Coach und sagt, ich versuche es die ganze Zeit alleine, aber ich brauche die Stimme von außen. Wir brauchen den, der mutig in unser Leben hineinspricht. Und das ist manchmal Hilfe. Der sich keine Hilfe sucht, der meidet manchmal die Heilung. Wir können uns nicht selber hantieren. Es braucht den, der Überblick hat. Und dann sagt, hier, das ist die Richtung. Und deswegen ist es gut, da Hilfe bei Psychologen oder anderen professionellen Leuten aufzusuchen. Manchmal brauchen wir den Experten. Nun, wie gesagt, ich bin Theologe. Ich habe weitergeguckt. Ich dachte, wenn die Prediger schon so gut ist und in Sprüchen, also ich habe ja nur exemplarisch Verse gebracht, das ist wirklich viel, gucken wir doch noch ein Buch an. Und das sind die Psalmen. Seele bewegt den Körper. Das war der dritte Punkt. Ich merke, ich kenne meine PowerPoint noch nicht so. Manchmal kreisen wir so sehr um unseren Körper oder um unsere Seele und kommen einfach nicht mehr raus. Ich bin ziemlich gut auch darin, mich zu analysieren. Ich kann es immer und immer wieder machen. Und manchmal helfen die Profis und die Experten von draußen, das noch besser zu machen, sich zu analysieren. Und dann probiert man neue Sachen, vielleicht auch körperliche Sachen. Und dann ist das so ein Kreiswerk und es gehen Jahre hin. Und man denkt, was hat sich eigentlich verändert? Manch einer von Ihnen hat schon sämtliche Ärzte aufgesucht, sämtliche Berater und denkt, es geht nicht voran in meinem Leben. Ich habe viele Tipps probiert und was auch immer. Und wir kreisen doch immer wieder um uns. Und es kommt nicht raus. Ich habe das Gefühl, manchmal geht es so rum, dass es wie ein Fußballspiel ist, in dem wir eigentlich uns immer wieder selber coachen. Aber eigentlich stochern wir nur rum. Wir versuchen immer noch besser zu analysieren, besser in die Tiefe der Seele einzudringen, besser unseren Körper zu verstehen. Aber wir finden keine wirkliche Hilfe. Dem Psalmisten, und das sind wir ja im Buch, dem Psalmen, ging es ähnlich. Und bin auf Texte gestoßen, wo Seele und Körper vorkommen. Die hauen ganz schön rein. Und ich will ein paar Sachen zitieren. Da heißt es, glücklich zu preisen ist der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaft glücklich zu nennen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und der durch und durch aufrichtig ist oder auch in dessen Geist kein Betrug ist. Denn solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Man könnte auch übersetzen, zerfielen meine Gebeine. Der Psalmist macht hier etwas, er tut einen ganz neuen Horizont auf. Das hat mich ins Nachdenken gebracht. Er redet von körperlichen Symptomen. Er sagt, ich leide an meinem Körper, aber man merkt, es geht hier eigentlich auch um die Seele. Er leidet, es zerreißt ihn irgendetwas. Aber er sagt nicht, ich brauche einen Psychiater, sondern er weiß, es geht hier noch um eine andere Dimension. Er bringt auf einmal Begriffe wie Sünde oder Schuld. Und ich bringe noch mal eins weiter. Im Psalm 38 heißt es, weil mich meine Sünde anklagt, sind alle meine Glieder krank. Meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen. Wie schwer ist diese Last? Ich breche unter ihr zusammen. Wie dumm war ich, dich, Gott, zu vergessen? Das habe ich nun davon, meine Wunden eitern und stinken. Das ist voll abgefahren, ne? So zu beten. Mich hat das nachdenklich gemacht. Die Bibel weiß um eine andere Dimension noch, nämlich um Gott. Okay. Und sie sagt Folgendes. Körper und Seele bedingen sich nicht nur gegenseitig, sondern sie stehen eigentlich in Wechselwirkung auch zu dem, der sie erdacht hat, der sich dieses geniale System ausgedacht hat. Und die Psalmisten sind voll davon, dass sie sagen, meine Seele lechzt nach dir. Sie sehnt sich nach dir, aber ich kann dich nicht finden. Oder sie merkt, oh, ich versuche eigentlich die ganze Zeit irgendwas zu verheimlichen. Ich versuche mich selbst zu coachen. Ich versuche, das mir wieder gut zu reden und dann mich wieder aufmachen. Ich versuche selber fit zu werden auf Körper und seelischer Ader. Aber was ich nicht mache, ist, zu dir, dem Coach des Lebens, zu gehen. Und dann heißt es in diesem Psalm 23, wenn ich endlich zu dir gehe, du, der Coach des Lebens, dann werde ich frei. Auf einmal habe ich das Gefühl, jetzt kann ich wieder atmen. Ich kann dir das alles erklären. Für mich tat sich da ein Bild auf, nämlich, dass das, was hier mit Sünden beredet wird, ist ja so ein krasser Begriff, ne? In diesem Fall vom Fußball eigentlich nur eins sagt, ist das, was die Stimme von außen cuttet, Schnitt abschneidet. Sünde ist das, dass wir nicht mehr den Coach für Leben, wie Seele und Körper funktionieren, hören können und nicht mehr hören wollen. Und dann sind wir auf uns alleine gestellt. Aber er ist der Einzige, der uns einen Sinn über uns selber hinausgeben kann. Der kann uns in einer Berufung und was für was wir Leben stellen, was weit über uns selbst hinausgeht und weit über das ständige selbe Kreisen um uns selbst. Er kann uns Aufgaben geben und weiß um unsere Aufgaben viel besser als wir. Er ist und er will Coach sein. Nochmal, ich glaube fest, dass Gott Coach sein will. Das ist eigentlich ein schöner Begriff. Gott ist nicht Gesetz, das den Spieler eingrenzt und sagt, so weit darfst du gehen oder nicht. Gott ist Coach. Er will, dass Leben gelingt. Er hat sich das ausgedacht, dieses Zusammenspiel. Und Sünde ist, wenn wir einfach nicht hinhören und es alleine tun. Körper und Seele sind in Beziehung zueinander und denken, sondern und zu denken in dieser Beziehung, aber nicht nur in dieser Beziehung zueinander, sondern gerade in der Beziehung zu Gott. Der Psalmist sagt nicht, und das ist mir, glaube ich, wichtig an dieser Stelle, das will ich nochmal ganz kurz erklären. Du bist krank, dir geht es schlecht, weil Gott irgendwie da was, ja, weil zwischen Gott und dir irgendwas nicht stimmt. Manchmal können Krankheiten eine Riesenchance sein. Der Hans Jansen hat uns das vorhin so ein bisschen schon mit seiner Philosophie gezeigt. Und ich möchte Folgendes vorschlagen für heute, was Sie mitnehmen können und darüber nachdenken. Wenn körperlich Leiden ist, dann überlegen Sie, gehen Sie auch diesen Schritt mal. Vielleicht bewegt die Seele irgendwas, was den Körper bewegt. Und manchmal ist vielleicht auch, was die Seele bewegt, aber es sind eigentlich körperliche Sachen. Und das jetzt aber nicht nur sich selbst reflektieren, sondern ins Gespräch mit Gott zu nehmen. Der Psalmist, das ist das Besondere, ist nicht nur Weisheitsliteratur, sind nicht nur gute, fromme Sprüche, sondern er betet. Das ist der Riesenunterschied zwischen dem Prediger und den Sprüchen, die wir zuerst hatten, und dann den Psalmtexten. Er bringt das, was ihn bewegt, und er kommt jetzt in Kommunikation mit ihm und sagt, ich fühle mich gerade, was ist denn los? Was ist denn los mit mir? Und er schüttet sein Herz bei ihm aus. Und er tritt wieder in Einheit mit dem, der sich das ausgedacht hat. Überlegen Sie doch diesen Prozess mal. Oh, ich habe Bauchschmerzen. Oh, was ist, es drückt mich. Oder was ist, könnte es Stress sein, aber warum? Gott, kannst du es mir erklären? Wonach sehnt sich meine Seele? Und fangen Sie an zu beten, mit ihm zu reden. Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht immer wieder. Vielleicht ist es ein Bekenntnis dran, weil Sie wissen, ich habe mich die ganze Zeit verbogen in meinem Leben und das sind Sachen, die meide ich. Ja, dann raus damit. Und die Seele wird frei. Wenn Angst vor Entscheidungen ist, ja. Aber warum nicht mit ihm in eine Beziehung bringen, mit ihm darüber reden? Meine Seele verlangt nach dir. Ach, das wollte ich noch zeigen, genau. Es gibt natürlich auch diese positive Formulierung. Und zwar der Prediger bringt das. Die Stelle, die ich vorhin hatte, endet nämlich folgendermaßen. Das Beste, was ein Mensch da tun kann, ist essen und trinken und die Früchte seiner Arbeit genießen. Doch das kann nur Gott ihm schenken. Denn wer kann essen und genießen ohne ihn? Nehmen Sie das mal mit. Amen.